Herzlich willkommen zur 54. Off the Path Podcast Folge. Nina und ich sind mal wieder unterwegs und wir sind diese Woche in der sächsischen Schweiz, um etwas zu wandern. Ich wollte mir diese Gegend in Deutschland schon immer mal anschauen und habe es bisher ja nicht geschafft, bin nie dazu gekommen. Viel lieber haben wir uns die große, weite Welt angeschaut, aber so in Deutschland haben wir uns in den letzten Jahren recht wenig aufgehalten. Und das wollen wir jetzt mal machen. Es ist zwar ein bisschen kalt, vielleicht auch nicht die beste Jahreszeit, um in Deutschland großartig rumzureisen, außer von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, aber es ist egal. Es ist eine spontane Reise gewesen, auch eine recht kurze Reise, aber irgendwie genieße ich das auch gerade, dass wir so viel unterwegs sein können hier in Europa. Ja, und in der heutigen Folge dreht sich auch alles ums Wandern. Es passt ganz gut, denn ich habe Annabelle als Gast und sie ist vor einigen Monaten den Jakobsweg gelaufen. Aber das Besondere an ihrer Reise, wie ich finde, ist, dass sie nicht irgendwo hinter der spanischen Grenze angefangen hat zu laufen, sondern sie ist von der Schweiz losgelaufen, ist über 2200 Kilometer bis nach Santiago de Compostela und noch weiter gelaufen, bis nach Finisterre. Ein sehr interessantes Gespräch und auch ein sehr nettes Gespräch, wie ich finde, über den Weg, was er aus bzw. mit einem macht, was für Erkenntnisse sie auf dem Weg hatte und warum das Ende, also die Ankunft in Santiago de Compostela, nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hatte. Mehr über Annabelle erfahrt ihr auf ihrem Blog annabelleroro.com. Und falls euch das jetzt zu spanisch war und ein bisschen zugerolltes R, findet ihr alle Infos und die Links zu dieser Folge wie immer unter www.offthepath.com/Folge054. Also wie immer offthepath.com, off the path mit Bindestrichen, also offthepath.com/Folge054. So, und ich bin mir sicher, dass Annabelle nach der langen und anstrengenden Reise sich auch wahnsinnig auf ihr eigenes Bett zu Hause gefreut hat. Denn was ist besser, als nach einem so anstrengenden Abenteuer im eigenen Bett zu schlafen? Diese Folge wird von Casper präsentiert. Casper möchte den Schlaf für jedermann verbessern und hat eine Matratze entwickelt, die sich nicht nur sehen, sondern auch fühlen lässt. Dank der Kombination von federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen schlaft ihr auf dieser Matratze wie auf Wolke 7. Die Matratze ist so gut, dass sie 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt wurde. Da ihr aber nicht eben so eine Matratze kaufen solltet, indem ihr euch in einem Geschäft für 5 Minuten reinlegt und ein paar Fragen eines Verkäufers beantwortet, bietet Casper 100 Tage Probeschlafen an. Ihr bestellt euch die Matratze in eurer Größe auf der Webseite und testet sie dann über 3 Monate unverbindlich. Besser könnt ihr gar nicht testen, ob eine Matratze euch und eurem Körper gut tut. Und sollte aus irgendeinem Grund etwas nicht passen, dann kommt Casper vorbei und holt sie ohne Wenn und Aber ab und ihr haltet euer Geld wieder zurück. No risk, only good sleep. Noch dazu erfolgt die Lieferung, egal ob ihr gerade in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz lebt, kostenlos. Wenn bei euch gerade sowieso ein Matratzenwechsel ansteht, dann erhaltet ihr auf www.casper.com/Urlaub beim Kauf einer neuen Matratze 50 Euro Preisnachlass mit dem Promocode Urlaub. Und bevor ihr nun ins Schlummerland verschwindet und von dieser Matratze träumt, kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen. Beziehungsweise auf den Boden des Jakobswegs mit Annabelle. Viel Spaß!
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute bleiben wir im schönen Europa und ein bisschen kulturell. Und zwar geht's heute um den Jakobsweg mit Annabelle. Annabelle, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Annabelle, du hast vor kurzem du bist den Jakobsweg gelaufen, aber nicht so wie viele andere irgendwie in Spanien einsteigen und die letzten paar Kilometer sind das nicht, sind nur ein paar hundert Kilometer, aber du bist von der Schweiz aus losgelaufen.
Das ist richtig. Ich bin in Genf losgelaufen, durch Frankreich durch ganz Spanien durch, bis nach Santiago und sogar noch ein bisschen weiter bis ans Ende der Welt nach Finisterre.
Krass. Wie viele Kilometer waren das?
Das sind geschätzt ungefähr 2200 Kilometer.
Wow, und die meisten, ich habe ja gerade gesagt, die meisten, die steigen ja irgendwo so da an der Grenze bei den Pyrenäen so ein. Das ist so dieser, der bekannteste Abschnitt des Jakobswegs.
Genau.
Wie viele Kilometer sind das? Das sind irgendwie so 700 Kilometer oder so, ne?
Das ist unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Wege durch Spanien und der meistbekannteste ist so der französische Weg, der so bei Saint-Jean-Pied-de-Port, also auf der anderen Seite der Pyrenäen, genau, beginnt und sich durch einmal durch Spanien hindurchzieht. Das sind etwa 870 Kilometer. Genau.
Ja, cool. Wie kam es dazu, dass du dich für eine Auszeit entschieden hast und dass du den Jakobsweg gelaufen bist?
Ja, also das kam, das waren zwei Sachen. Also zum einen, ich bin selbstständig und in der Selbstständigkeit muss man selbst dafür sorgen, dass man Auszeiten hat, sich Auszeiten nimmt. Und ich habe das in den letzten Jahren nicht so gut gemacht. Ich habe nicht so viele Auszeiten nehmen können, einfach weil man auch immer das Gefühl hat, wenn man eine gewisse Zeit sich von dem tagtäglichen Trubel irgendwie nimmt, dass es dann irgendwie vorbei ist mit der Selbstständigkeit. Und
ja, kenne ich.
Ja, ne? Und letztes Jahr hatte ich so das Gefühl, das ist ganz schwierig, wenn ich mein Berufsleben als Selbstständige weitermachen möchte, dann muss ich das irgendwie mit meinen eigenen Bedingungen verknüpfen. Dann muss ich für mich bestimmte Werte definieren, wie ich Selbstständigkeit leben möchte, weil Selbstständigkeit für mich nicht bedeutet selbstständig, also immer on time, immer da, immer verfügbar, sondern für mich bedeutet Selbstständigkeit auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Und ich arbeite im kulturellen Bereich und in der Kultur definieren wir verschiedene Sachen. Und für mich war es dann ganz wichtig zu sagen, ich brauche auch eine gewisse Zeit, irgendwas ganz anderes zu machen. Also nicht nur kulturell zu leben, nicht immer nur die Geisteswissenschaftlerin zu sein, sondern mal was ganz Verrücktes und was ganz anderes zu machen. Und habe dann so für mich überlegt, welche Abenteuer ich denn gerne mal machen würde. Und so ganz drumherum, dass man der Selbstständigkeit oder der kulturellen Selbstständigkeit entflieht, kommt man nicht. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich würde gerne was mit Kultur machen und habe mir dann überlegt, ich würde gerne auch was Körperliches machen. Und dann kam eins zum anderen und dann dachte ich mir, ich würde gerne einen Abschnitt des Jakobsweges machen, habe dann so ein bisschen geschaut, was in der Zeit realistisch machbar wäre und habe mich dann entschieden, für eine Schweiz zu laufen.
Cool. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so ich laufe jetzt mal, ich bin jetzt einmal weg, ich laufe jetzt mal 2000 Kilometer?
Die Familie dachte, ich bin bescheuert. Also inklusive meiner Eltern, die dann irgendwie dachten, 2200 Kilometer, also irgendwie solltest du jetzt in einem Alter sein, mit 30 Jahren, dass man sich auch irgendwie so einen Wellnessurlaub einlassen kann. Das wollte ich aber nicht. Und die Freunde und auch viele meiner Auftraggeber fanden die Idee eigentlich total gut. Und mich hat sehr überrascht, dass gerade auch viele meiner Auftraggeber das sehr gut fanden, weil ich unheimlich Angst hatte. Und habe dann Anfang des Jahres eine E-Mail geschrieben mit Sachen, die ich dieses Jahr gerne machen möchte. Unter anderem eben meine Pläne für den Jakobsweg zum ersten Mal geäußert. Um damit mir auch quasi schon diesen Freiraum freizuschaufeln, weil ich natürlich darauf angewiesen bin, in dieser Zeit auch frei zu sein, ne? Und habe das also frühzeitig angekündigt und es kam so viel Positives zurück und so viele Leute haben gesagt, jetzt wo man jung ist, muss man das machen und viele haben auch gesagt irgendwie, dass es gar kein Problem ist, wenn ich eine Auszeit brauche, dass sie danach auch gerne nochmal mich in Anspruch nehmen und erst ab November dann quasi wieder mit mir rechnen. Also ich fand, es war so viel Positives und manchmal muss man sich Dinge einfach trauen, ne? Die funktionieren doch besser, als man denkt.
Ja, das ist wirklich, ja, das ist total spannend. Also auch jetzt für mich persönlich, weil ich auch eher als selbstständig und selbst und ständig arbeite. Und dann ist es immer so ein bisschen schwer, so mal so einen Schritt zurückzugehen, um halt auch vielleicht so seine eigenen Dinge umzusetzen, ne?
Ja.
Hat das dann für dich eigentlich auch dann religiöse Hintergründe, diese Wanderung? Oder ist das einfach nur so, ich wollte mich einfach nur herausfordern?
Es ist eine gute Frage. Ich bin das oft gefragt worden, ob man den Jakobsweg nur dann laufen darf, wenn man religiös ist. Und da kann ich erstmal sagen, nein, man muss nicht religiös sein, um den Jakobsweg zu laufen. Für mich selber hat Religiosität oder auch Spiritualität nicht unbedingt was mit der Kirche zu tun. Und Religiosität oder auch eine gewisse Form von Ruhe und Spiritualität, das ist bestimmt eines der Momente, dass man sagt, man möchte gerne 3 Monate lang fern vom Internet bleiben, Ruhe gönnen, mit Menschen in Kommunikation treten, auch vielleicht mit der Natur in Einklang sein. Wenn das eine Form von Religiosität ist, dann war das bestimmt eine Motivation. Aber es war nicht die Motivation zu sagen, ich bin absolut gläubig und absolut der Kirche verhaftet und wollte deswegen den Weg laufen. Das war eher meine Motivation zu sehen, wie fühlt sich sowas an? Also wie ist denn so ein moderner Pilger? Also was kann der, was muss der können? Und wie fühlt es sich überhaupt an, so eine lange Zeit eigentlich ziemlich strapaziös zu reisen? Ne? Dass man 2200 Kilometer läuft, ist so eine ganz alte Form des Reisens. Und wie fühlt sich sowas in der heutigen Zeit an, wo wir eigentlich uns das alles immer so bequem wie möglich machen möchten?
Jetzt hört man dir genauso stark an wie mir, dass du ja eigentlich Spanierin bist, an deinem unglaublich ausgeprägten spanischen Akzent. Wie war das, so durch das eigene Land auch mal zu laufen? Ich war jetzt gerade wieder zurück auf Mallorca, wo ich ja herkomme, und das ist halt schon immer was Besonderes, wenn man zurückgeht. Und wie ist das, wenn man da auch noch so durchwandert und ständig irgendwie in Kontakt mit den eigenen Landsleuten auch so ein bisschen ist?
Das ist eine tolle Frage. Es macht es natürlich leichter, wenn man die Sprache kann. Also es ist ganz anders gewesen, durch Frankreich hindurch zu laufen, wo man sich sehr behelfen musste, mit dem Schulfranzösisch durchgekommen ist, oder ob man durch ein Land läuft, das einem irgendwie so ganz vertraut ist, aber irgendwie auch in vielen Dingen inzwischen schon so fern ist, weil man einfach so lange schon nicht mehr dort lebt. Ja. Ich hatte, um ehrlich zu sein, an einer Stelle ganz große Schwierigkeiten, und zwar bin ich Vegetarierin. Und das ist in vielen Köpfen einfach noch nicht so angekommen. Und da habe ich mich oft echt über meine Landsleute ärgern müssen, wie wenig da auch nachgedacht wird über solche Sachen. Und das hat mich geärgert, und mich hat oft geärgert, wie mit Natur umgegangen wird. Also wie in unglaublich tolle Küstengebiete hineingebaut wird, wie in Naturschutzgebiete hineingebaut wird, wie man schon merkt, dass auch die Finanzkrise da immer noch ganz, ganz stark eingeschlagen hat. Also wie viele Menschen einfach auch in Verhältnissen leben, wo man sich erhofft, dass es irgendwann besser wird, aber man sieht es nicht.
Ja, das kenne ich. Es ist halt eigentlich durchs ganze Land, egal ob es Mallorca oder ob es im Baskenland oder irgendwo in Galizien ist, ist eigentlich fast überall gleich. Auch sehr, sehr, sehr spannend, das auch von dir so zu hören, weil so geht es mir oftmals auch. Bist du, bevor du auf diese Reise quasi aufgebrochen bist, schon viel gewandert? Also du lebst in der Schweiz.
Ja, genau.
Heißt das jetzt automatisch, dass du in der Schweiz auch viel gewandert bist, oder ist man wie, ja?
Also ich bin keine Bergziege, nee. Also ich bin, glaube ich, im absoluten Durchschnittswanderer. Also ich gehe durchaus 1-2 Mal im Jahr in die Berge. Ich jogge 1-mal die Woche, wenn ich gut bin, und freue mich total. Also ich bin nicht übermäßig sportlich. Ich bin auch nicht übermäßig unsportlich. Ich bin, glaube ich, so der absolute Durchschnitt. Ich mache regelmäßig Yoga, das auf jeden Fall. Aber ich bin an keiner Stelle in meiner Biografie irgendwie ein Extremsportler oder habe auch sonst irgendwie extreme Ambitionen, physisch aktiv zu sein. Nicht mehr als der Durchschnitt, definitiv.
Und hast du dich dann entsprechend auf diese Wanderung vorbereitet? Ich habe mal zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der hat auch den Jakobsweg gemacht, der hat den aber nur den spanischen Teil quasi gemacht. Und er hat gemeint, ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich höre einfach auf meinen Körper, und dann laufe ich halt am ersten Tag nur 10 Kilometer und vielleicht mache ich am zweiten dann 12 und am dritten dann 15 und dann irgendwann komme ich dann auf 30. Weil man trainiert ja automatisch mit. Hast du das auch so gemacht, oder hast du dich vorher darauf irgendwie schon so körperlich darauf vorbereitet?
Also ich habe mich nicht direkt körperlich darauf vorbereitet, worauf ich aber sehr geachtet habe, dass ich das richtige Equipment dabei habe. Also ich habe extrem lange nach den richtigen Schuhen gesucht, ich habe nach den richtigen Socken gesucht, ich habe echt so eine ziemliche Ausrüstung irgendwie mir so peu à peu zusammengesucht und darauf viel geachtet. Ich habe davor nicht besonders viel sportlich mich darauf vorbereitet. Ich habe extrem viel davor noch arbeiten müssen, weil ich einfach die ganzen Projekte beenden musste. Also um ehrlich zu sein, war es eine ziemlich anstrengende Phase, bevor ich gegangen bin. und habe mir dann eher überlegt, während man es tut, bekommt man irgendwie sowieso einen eigenen Rhythmus. Man lernt sehr schnell, wo die eigenen körperlichen Grenzen sind. Und ich habe mir gedacht, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man merkt, wann geht's nicht mehr, wann wird es auch einfach gefährlich. Also wenn man einfach zu sehr erschöpft ist, muss man seine Grenzen kennen, weil man auf dem Jakobsweg einfach, zumindest durch Frankreich auch, nicht einfach so mal kurz dann Halt machen kann und sich was zum Schlafen sucht, weil das nächste Ziel einfach 15 Kilometer weiter entfernt ist. Also ich habe mich dann schon insofern vorbereitet, als dass ich die ersten 2 Wochen ziemlich durchgeplant hatte, wo man schlafen kann und so peu à peu das gesteigert habe. Also die ersten Tage waren etwa 15 Kilometer, 20 Kilometer so in dem Rahmen und dann peu à peu ging das um die Steigerung und im Schnitt sind wir dann so etwa 30 Kilometer gelaufen, mit Tagen, wo wir auch 40 gelaufen sind und Tagen, wo wir ein bisschen weniger gelaufen sind.
Cool. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast zumindest auch Frankreich ein bisschen besser geplant. Gibt es da besondere Webseiten oder Blogs oder Reiseführer für den Jakobsweg, wo man halt solche Sachen auch nochmal schriftlich findet? Also man sagt, okay, also hier hast du eine Herberge und dann hast du die nächste Herberge irgendwie 20 Kilometer weiter. Hast du da einen Tipp für die Zuhörer?
Also es gibt vom Rother und vom Outdoor Verlag gibt es die klassischen Wanderführer. Jetzt würde ich sagen, ich habe am Anfang bin ich mit dem Rother Führer gelaufen, das würde ich nicht nochmal machen. Der Outdoor Reiseführer ist definitiv besser geeignet für die Strecke von Genf bis nach Le Puy, das ist so eine der bekannten Strecken. Die Strecke ist ein bisschen problematisch, weil es keine richtigen Herbergen gibt. Man schläft bei Privatpersonen, die man also vorher 24 Stunden vorher anruft und sagt, dass man bis dahin läuft und da etwa ankommen würde und dann wirklich in so Familienverbünden schläft, bei alten, also in Bauernhöfen schläft, so ganz unterschiedlich und man echt Land und Leute gut kennenlernt. Es ist eine Route für Liebhaber, die ersten 200, 300 Kilometer ist einfach nichts. Also es sind kaum Städte, man sieht kaum andere Leute, man läuft wirklich durch the middle of nowhere. Und zwar freut man sich dann irgendwie, wenn man so kleine Orte trifft und sieht. Die Orte sind dann oft so 4 Häuser groß und der größte Luxus ist, wenn man mal einen Café sieht.
Ja, das glaube ich. Ich habe vor kurzem habe ich auch einen Podcast aufgenommen mit Alexander, der ist als Horse Wrangler durch Kanada gereist und hat immer auf Pferde aufgepasst, wenn man halt so keine Menschen um sich herum hat. Und der war 3 Wochen ohne andere Leute unterwegs. Dann ist es auch vielleicht auch ein bisschen einsam. Ist der Jakobsweg einsam?
Er ist stellenweise einsam, aber man fühlt sich nicht unbedingt alleine. Also er ist einsam in dem Sinne, dass man wirklich landschaftlich nicht so durch, also zumindest in Frankreich nicht so durch richtig große Städte durchkommt. Also Zivilisation ist schon etwas, was einem an manchen Stellen fehlt. Aber man hat immer wieder schon Gesellschaft von anderen Pilgern. Man hat schon immer wieder Gesellschaft, weil es einfach auch viele der Bewohner gibt, die es irgendwie interessant finden, dass da jemand vorbeiläuft. Also was einem schon oft begegnet ist, dass Menschen einen ansprechen, woher man kommt, wohin man geht. Man ist ja immer gut mit der Muschel gekennzeichnet als Pilger. Also man wird schon oft angesprochen. Man bekommt auch so ein bisschen diese Pilgeridentität aufgedrückt, ob man möchte oder nicht.
Diese Muschel, das ist eine Muschel, die man quasi auf dem Rucksack drauf hat oder um den Hals trägt oder was ist das für eine Muschel?
Genau, das ist die Jakobsmuschel und die trägt, also ich habe die am Rucksack getragen, einige Leute haben die auch um den Hals getragen, also man hat es als Erkennungszeichen nach außen, dass man ein Jakobspilger ist. Es gibt dann noch ein zweites Erkennungszeichen, das ist das Credencial. Das ist so eine Art Pilgerpass in Anführungszeichen, wo man seine Stempel holt. Das ist auch die Urkunde, die einen dazu befähigt, in den Pilgerunterkünften zu schlafen. Das ist so eine Art Ausweisdokument, das sich als Pilger zeigt.
Wenn man 2200 Kilometer läuft, in 3 Monaten hast du das gemacht, ne?
Genau.
Dann hast du ja gesagt, du hast sehr auf dein Equipment geachtet. Hast du dir blutige Füße gelaufen?
Ich glaube, ich bin eine der wenigen Pilger, die sich keine einzige Blase geholt hat.
Wow. diese Marke müssen wir hier promoten. Was hast du für Schuhe gehabt?
Du, ich habe Salomon Damenschuhe gehabt. Gar nicht so fancy pants. Ich glaube, worauf es ankommt, sind gar nicht so sehr unbedingt die Schuhe. Also die Schuhe sollten immer eine Nummer größer sein als die Schuhgröße, die man sonst im Alltag trägt. Mhm. Und was ich ganz wichtig fand, waren die richtigen Socken. Die Socken sind vielleicht das größere Geheimnis als die Schuhe als solche.
Mhm. Was waren das für Socken?
Ich habe Kompressionsstrümpfe getragen. Eigentlich nur die ersten zwei, also eigentlich war geplant, sie ursprünglich nur die ersten zwei Wochen zu tragen. Und ich bin so begeistert gewesen, weil die so tight sind. Also da kann sich einfach keine Falte bilden. Da rutscht man nicht vor. Da passiert einfach überhaupt nichts. Sie sind leicht gepolstert gewesen an den Fersen. Und da habe ich echt bis zum Schluss eigentlich ziemlich konsequent durchgetragen.
Cool. Wie viel Gepäck hast du oder wie viel Kilo hast du auf dem Rücken gehabt?
7 Kilo ohne Wasser. Sprich, man hat nicht so große Auswahlmöglichkeiten, was man alles trägt. Das sind 3 Shirts gewesen, eine lange Hose, eine kurze Hose und eine Hose zum Absippen, die ich quasi noch so zum Wandern getragen habe. Ansonsten war gar nicht mehr so viel mit dabei. Es gibt ein Pilgertagebuch, das mit dabei war. Fotoausrüstung, wobei Ausrüstung auch übertrieben ist, ein Fotoapparat, mein Handy, die Bücher zur Orientierung, Kartenmaterial. Also gar nicht so viel. Die Schuhe und nochmal weitere Schuhe für den täglichen Gebrauch.
Ja, weil man abends natürlich die Wanderschuhe auch liebend gerne auszieht, ne?
Absolut, das war das Highlight des Tages.
Ja, das ist so quasi so wie beim Skifahren. Wenn man halt den ganzen Tag auf der Piste ist, dann zieht man die aus und dann dampfen die auch noch so ein bisschen und denkst so, boah, ist das geil, das ist wie auf Wolke 7 laufen. Ne?
Man kann mit den Zehen knacken, ja.
Wollte ich eine Frage drauf stellen, die ist mir jetzt gerade entglitten. Kommt bestimmt gleich wieder. aber das hast du gerade vorhin erzählt, wir sind gelaufen. Bist du alleine unterwegs gewesen oder bist du mit einem Freund, einem Bekannten oder einfach nur mit anderen Wanderern, Pilgern unterwegs gewesen?
Ich bin tatsächlich mit meinem Lebenspartner gelaufen, also mit meinem Freund. Und wir waren, glaube ich, auch so die wenigen, die als Paar das diesen Jakobsweg zusammengelaufen sind. Eigentlich ist es tatsächlich ein Weg, den viele alleine laufen oder mit Freunden. Ganz, ganz wenige haben wir getroffen, die wirklich mit ihrem Partner gelaufen sind.
Weil die meisten das natürlich so ein bisschen als Selbstfindungstrip wahrscheinlich nutzen.
Ja und nein. Du, um ehrlich zu sein, sind wir in der Anfangszeit oft belächelt worden, weil die meisten gesagt haben, dass die Pärchen, die sie kennen, die den Jakobsweg gelaufen sind, sich getrennt haben auf dem Weg, weil es so eine Extremerfahrung ist und Reisen mit seinem Partner oder auch Reisen auf diese Weise, man ist 24/7 zusammen, man ist zusammen,
ja,
wenn es
regnet, wenn es
Sonne ist, wenn es tolle ist, wenn es schlecht ist, man kann sich da nicht kaschieren, man kann da nicht irgendwie mal sagen, ich brauche erstmal meinen Safe Spot, sondern man ist da die ganze Zeit irgendwie zusammen und entweder hält man das aus oder nicht. Und ich glaube, wir haben da einen guten Weg gefunden, wir sind sehr direkt, aber man darf da auch nicht aus Zucker sein, wenn man so einen Weg zusammen macht.
Nee, absolut. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, Lin und ich sind jetzt seit 3,5 Jahren zusammen und auch seit 3,5 Jahren zusammen.
Ja.
Ne? Und wir machen alles. Wir arbeiten zusammen, wir reisen zusammen, wir machen alles quasi zusammen. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen, wie das so ist, wenn man halt jetzt in dem Falle 3 Monate zusammen ist. Weil man ja sonst meistens auch sowas wie eine Feierabendbeziehung oder eine Wochenendbeziehung führt. Ne? Also jeder hat seinen eigenen Job, haut morgens um 8 Uhr, 9 Uhr ab und dann sieht man sich irgendwie so um 17, 18 Uhr wieder und man verbringt eigentlich immer nur unter der Woche ein paar Stunden miteinander. Deshalb ist das auf jeden Fall eine große Herausforderung. Dementsprechend die Frage, die ich auch noch stellen wollte, ist, wie ist das so mit dem diese Gedanken, die man sich macht? Aber man hat ja auch, so hast du ja immer jemanden um dich herum gehabt, aber redet man dann die ganze Zeit? Schweigt man sich dann die ganze Zeit ein? Oder läuft man zusammen? Läuft man getrennt? Jeder hat seinen eigenen Pace? Trifft man sich irgendwo in der Mitte? Wie war das so für euch?
Also wir sind als Laufpartner eigentlich ganz gut. Wir haben einen ähnlichen Rhythmus. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich zusammengelaufen. Was das Reden angeht, da findet sich ganz schnell so ein Rhythmus. Also oft ist man von der Natur auch so eingenommen. Man ist auch oft von seinen körperlichen Grenzen so flachgelegt, dass man eigentlich keine Lust mehr hat auf Großkonversationen und freut sich einfach, da überhaupt voranzukommen. Und oft führt man auch stundenlang irgendwelche tollen Gespräche, weil einem irgendwie was auf der Seele liegt. Also ich glaube, das entwickelt sich so beim Laufen, aber es war jetzt nicht so, als hätten wir Angst gehabt vor dem Schweigen oder Angst irgendwie zu sehen, wie uns der nächste Tag irgendwie so weiter begegnet. Oft hatten wir auch andere Leute mit dabei, also dass ein, zwei Tage jemand an unserer Seite gelaufen ist. Oft sind wir aber viel schneller gewesen als der allgemeine Durchschnitt und haben oft Leute auch wieder sehr schnell verloren und so, dass wir eigentlich letztendlich so den harten Kern zu zweit gebildet haben.
Meinst du oder glaubst du oder hast du beobachtet, dass sich der Weg, dass dich der Weg verändert hat? Bist du heute vielleicht anders als vor der Reise?
Das wird man ja oft gefragt, ne? Und man selber kann das oft so schwer sagen, weil es nicht irgendwie diesen Moment gibt, dass man sagt, jetzt ist alles ganz anders. Ich glaube, jede Form von Reisen, ob das jetzt irgendwie eine bestimmte Erfahrung ist über ein Wochenende oder jetzt so eine lange, lange Zeit von Reisen, bringt Sachen, die dich verändern, die deine Geisteshaltung ändern und oft auch Dinge bekräftigt, die du wusstest. Also, dass ich mit Schnarchern in einem Hostel nicht so gut klarkomme, wusste ich auch schon vorher. Ist jetzt keine Neuigkeit. Ja. was man vielleicht schon lernt, ist, dass man... Also was ich schon toll fand, ist irgendwie dieses Gefühl, ich bin ja als Geisteswissenschaftlerin oft immer am Schreibtisch und mache so Konzepte und bin eigentlich immer, jeder geht davon aus, dass man so eindimensional ist, dass man nur das kann und jetzt irgendwie so diese Kilometer gelaufen zu haben und plötzlich so als Outdoor-Person wahrgenommen zu werden, das ist irgendwie eine neue Rolle. Vielleicht ist es auch etwas, was man über sich selber lernt, dass man mit genügend Willpower das irgendwie alles hinbekommt, dass es irgendwie ein gutes Gefühl ist und auch ein gutes Gefühl zu wissen, man hat seinen eigenen Rhythmus, also dass es völlig in Ordnung ist, dass man einen Weg später beginnt. Wir hatten auch die Situation, wir sind nie vor Tagesanbruch losgestartet und es gab schon viele Leute, die um 4 Uhr morgens los sind mit Taschenlampe. Das wollte ich nicht machen, weil ich denke, es ist oft gefährlich, wenn man auf unbefestigten Boden irgendwie so früh losgeht und es noch dunkel ist. Wir sind oft erst um 8, 9 gestartet. Es war für die meisten viel zu spät und die haben das nie nachvollziehen können. Für mich war es das Richtige. Also ich glaube, so diesen eigenen Rhythmus zu wissen, man weiß, wann man, wie lange man für etwas braucht. Man weiß, wie man läuft. Man weiß irgendwie, man bekommt so eine gute Sensibilität über sich selber. Das ist vielleicht so eine der Dinge, die man im Alltag oft vergisst, wenn man so unter Deadlines begraben liegt und man nicht so selber seine Zeit bestimmen kann. Das ist ein gutes Gefühl, das doch zu können.
Ja, jetzt machen natürlich bei Reisen sind natürlich auch die Begegnungen etwas, die eine Reise so besonders machen und die Menschen, die man dabei trifft. Gibt es Begegnungen auf dem Jakobsweg, wo du sagst, so, boah, da erinnere ich mich gerne zurück an diese Unterhaltung mit der Engländerin oder mit dem Treffen mit dem spanischen Bauern oder sonst irgendwas, wo du heute noch vielleicht von zehrst, weil es irgendwie was ganz Besonderes ist, was ganz Besonderes war, wie manche Menschen mit irgendwelchen Situationen umgegangen sind?
Oder gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die mich wirklich unheimlich bewegt haben, die ich unheimlich toll fand. Also es gab ganz am Anfang ein Schweizer Pärchen, um die 50, die zusammengelaufen sind, als eine der wenigen Paare. Und die sind so ganz wunderbar und herzlich gewesen. Mit denen sind wir so fast eine Woche immer wieder irgendwie zusammengelaufen. Das war eine ganz tolle Begegnung. Es sind auch Weltenbummler, viel gereist in ihrem Leben. Ganz, ganz wunderbare Leute. Das ist, die habe ich ganz, ganz tief im Herzen. Auch später dann noch in Frankreich eine kleinere Gruppe kennengelernt, die so unheimlich herzlich waren, mit denen wir oft abends noch viel getrunken haben, gegessen haben, gelacht haben. Wir haben dann in Spanien einen jungen Ingenieur aus Litauen kennengelernt, der eigentlich so ein absolutes Burnout hatte und den Weg gemacht hat. Eigentlich so ein ganz verschlossener Kerl am Anfang, der so aufgetaut ist über die Zeit. Also man lernt so ganz unterschiedliche Leute, die man vielleicht so im Alltag, glaube ich, gar nicht so kennenlernen würde.
Hm. Ja, das habe ich nämlich öfters schon gehört über das Besondere, glaube ich, an diesem Jakobsweg, dass diese komplett unterschiedlichen Menschen, also super religiöse, aber ich glaube, die meisten sind gar nicht so religiös, die den Jakobsweg laufen. Die könnten auch einen anderen Weg laufen. Der Jakobsweg ist einfach nur einer der bekanntesten, aber die einfach nur laufen, um halt irgendwie diese verschiedenen Geschichten zu verarbeiten, aber halt auch sich selbst zu finden, aber auch andere Leute irgendwie zu treffen und sich auszutauschen.
Ich glaube, der Jakobsweg macht es einem einfach so leicht, weil er, also es ist einfach ein Abenteuer, das relativ koordiniert vonstatten geht. Also es passieren immer noch genügend Unfälle auf dem Weg, was eher was mit Leichtsinnigkeit oder auch der Überschätzung der eigenen Kraft zu tun hat. Aber
was sind das dann für Unfälle? Leute, die halt vor Schwächeanfälle oder die stürzen? Oder?
Die stürzen, also es gab viele, viele Stürze, die wir auch so irgendwie mitbekommen haben, wo aber schon eingegriffen wurde und geholfen wurde. Es sind Leute in den Pyrenäen, die sich da hemmungslos verlaufen haben und dann mit dem Heli rausgeflogen werden mussten. Aber das ist einfach wirklich mangelnde Vorbereitung, kein Kartenmaterial oder nicht auf die Wegmarkierungen geachtet haben oder auch unsachgemäß vom Weg abgekommen sind, wo man sagen muss, das sollte man vermeiden. Also es gibt Wegabschnitte, da ist es egal, ob du jetzt rechts oder links rumläufst, und dann gibt es aber Wegabschnitte, dazu gehört das Zentralmassiv in Frankreich, dazu gehören auch die Pyrenäen, dazu gehört auch der Weg beim Primitivo in Spanien. Da sollte man nicht vom Weg abkommen, weil es einfach unsicher ist und weil da einfach genügend andere. Also das ist jetzt körperlich auch eine größere Herausforderung. Und wenn man einfach den falschen Weg nimmt, dann läuft man eben unter Umständen 3-4 Stunden weiter. Und das ist, wenn du dich irgendwie auf so 2000er Höhe befindest, einfach nicht mehr cool, weil deine Kräfte irgendwann einfach schwinden und du nicht mehr weißt, wie du runterkommst.
Ja, erzähl doch mal dieses Gefühl, wenn man ankommt. Wenn man dann in Santiago oder Santiago ist ja eigentlich das Ende und dann die laufen oftmals noch weiter nach Finisterre, das ist quasi die Küste, ne? Die Steilküste
von Galicien. In Santiago anzukommen war für mich gar nicht so ein richtig geiles und tolles und euphorisches Gefühl, um ehrlich zu sein. Wir sind angekommen, es gab einen riesengroßen Markt auf dem Platz und man läuft so in diese Altstadt hinein und man sieht relativ früh schon die zwei Türme von der Kathedrale und irgendwie ist das schon ein tolles Gefühl, ein emotionales Gefühl. Und dann läuft man weiter und steht auf diesem Platz und hat so das Gefühl, krass, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und wir sind dann auch weitergelaufen nach Finisterre und das war für mich fast noch wichtiger, der Weg. Und so an Santiago, das war irgendwie so dieses Gefühl, es geht ja irgendwie doch noch ein bisschen weiter. So ein bisschen gemogelt zu sagen, okay, man ist jetzt angekommen, man ist irgendwie darauf hinzugelaufen, das ist toll und man hat da Teil 1 geschafft, aber Finisterre, dort dann anzukommen, war schon nochmal zu wissen, okay, jetzt ist die Reise zu Ende. Und so ganz gemischte Gefühle, um ehrlich zu sein. Man freut sich natürlich, dass man es geschafft hat. Und es gehen aber auch so ganz viele Dinge im Kopf rum, dass man sagt, und was ist jetzt? Und wie ist das Zurückkommen? Man ist schon wieder am Planen. Für mich ging es dann schon wieder mit Projekten los und so. Es ist nicht so eine riesen Erfolgsstory dann gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, krass, das ist jetzt so ein krasser Tag, sondern es war irgendwie so, es war toll und wir haben dann gut getrunken, gut gegessen, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, Wahnsinn, wie krass.
Das habe ich aber schon öfters gehört, dass das Ende erstens nicht so spektakulär ist, beziehungsweise dass dann erst, sobald man angekommen ist, dann erst wirklich anfängt nachzudenken.
Ja.
Weil man ja so viel Zeit gehabt hat und es eigentlich dann vielleicht nur so vielleicht oberflächlich genutzt hat, aber dann erst klar wird, oh, scheiße, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich zurück. Und was hat das denn jetzt eigentlich gebracht? Was habe ich denn meine Probleme, die ich hatte, jetzt beseitigt oder weiß ich jetzt gar nicht. Aber das habe ich schon öfters gehört, dass die Leute ankommen und dann sagen so, oh, das war's und jetzt muss ich zurück.
Also
und dann fallen die Leute in so ein Loch rein.
Genau. Also ich glaube, bei mir ist es jetzt nicht so dramatisch gewesen, weil ich den Jakobsweg nicht aus einem Trauma gemacht habe und nicht aus einer Krise heraus. Ich glaube ganz fest daran, dass man reisen sollte aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei mir ist es oft die Neugierde. Und von daher war das Zurückkommen für mich auch total schön. Ich habe mich sehr gefreut, wieder da zu sein. Ich habe mich unheimlich auf die neuen Projekte gefreut, wieder normale Klamotten anzuziehen, in meinem Bett zu schlafen. So die kleinen, ganzen kleinen Dinge. Aber es ist an manchen Stellen schon so.
Deutsches Brot?
Deutsches Brot, total. Ich glaube, das kennt jeder, ne?
Ja.
So eine deutsche Breze auch, total. Nee, solche Sachen, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und es ist ein bisschen traurig irgendwie, ist man natürlich, wenn so eine Reise zu Ende ist, gerade auch, weil du viele tolle Sachen erlebt hast. Aber es gibt natürlich, wenn man lange Zeit reist, gibt es auch so ganz viele Dinge, die dich nerven und wo du dich freust, wieder ein bisschen mehr Kontrolle über deinen Alltag zu haben.
Ja, es sind auf jeden Fall Gedanken, die ich sehr verstehen kann. Bei unseren ganzen Reisen ist das auch nicht anders. Da freut man sich jetzt wirklich so langsam wieder mal anzukommen und mal wieder so ein bisschen was Geregeltes zu haben. Würdest du den Weg nochmal gehen oder ist das eine einmalige Sache gewesen?
Ich würde den Weg nochmal gehen und ich habe sogar schon im Kopf, dass ich den nochmal gehen möchte. Vielleicht würde ich gerne das nächste Mal den etwas bekannteren Weg durch Zentralspanien gehen.
Weil ihr seid an der Küste gelaufen.
Genau, ja? Wir sind quasi ab Saint-Jean-Pied-de-Port sind wir die Pyrenäen hochgelaufen, in der Nähe vom GR10, die große Wanderroute an den Pyrenäen entlang, nur in entgegengesetzte Richtung und dann ab Irun quasi an der Küste entlang, am Camino del Norte, genau.
Okay, das wusste ich nämlich auch nicht. Also es gibt verschiedene Wege. Also ihr seid den nördlichen, genau. Also den an der Küste gelaufen. Es gibt den zentralen Weg, den die meisten laufen. Genau. Gibt es noch mehr Wege?
Es gibt, also wenn man sich das Wegesystem anschaut, kann man sich das ein bisschen wie eine Hand anschauen. Also wenn man sich die Hand so einmal vor die Augen holt, dann gibt es quasi oben an der Küste entlang ein, durch Zentralspanien, dann gibt es den Col de Somport, heißt der. Der geht so auch an den Pyrenäen entlang, etwas tiefer, dann Richtung Pamplona wieder hoch und auf den normalen Weg. Dann gibt es den Weg von Sevilla nach oben und es gibt den von Portugal, also von Oporto oder Lissabon hoch nach Santiago. Und dann gibt es noch einen runter von La Coruña runter. Also es gibt quasi verschiedene Wegesysteme und eigentlich ist der Jakobsweg als solchen, den gibt es gar nicht. Also der Jakobsweg ist ein Verbund von verschiedenen Wegen, die durch Europa sich einmal ziehen. Unter anderem eben den ganz bekannten, vielleicht auch in Deutschland durch Harpe Kalkerling am bekanntesten, der Weg, der da quasi von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago sich einmal entlang zieht.
Cool, hatte ich keine Ahnung. Ich habe mir sowas mal gedacht, dass es vielleicht so, aber dass die halt so unterschiedlich in diese verschiedenen Richtungen gehen, hätte ich auch nicht gewusst. Ja, super. Also total spannend, was du da alles erlebt hast, was du alles erzählt hast. Zum Schluss noch eine Frage. Du hast ja schon gesagt, du möchtest den Jakobsweg vielleicht nochmal machen, aber dann den Hauptweg quasi. Aber planst du bis dahin schon die nächste längere Wanderung woanders vielleicht hin? Oder ist ab sofort wieder eine andere Art zu reisen angesagt?
Ich muss gerade sehr mit dem Pacific Crest Trail in den USA darüber nachdenken. Ich habe mir den jetzt ein paar Mal angeschaut. Ich habe mir die Route schon so ein bisschen ausgedacht. Ich habe so furchtbar Angst vor Bären. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich da die richtige Person bin, den Weg zu machen. Aber damit bin ich gerade so ein bisschen am Liebäugeln.
Ja, das ist hier von wie heißt denn das Buch? Stray?
Genau, von Cheryl Strayed, Wild.
Wild, genau. Das habe ich mal angefangen. Das hörte sich ziemlich spannend. Hast du wahrscheinlich auch schon gelesen.
Genau. Ich bin großer Fan von Cheryl Strayed, ja.
Ja, also würdest du schon sagen, dass sich deine Jakobsweg-Erfahrung jetzt zur Wanderin gemacht hat?
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich bin große, also ich reise gerne. Ich bin viel gereist schon immer und ich mag dieses normale Reisen ist ganz, ganz toll. Ich mag aber auch so ein bisschen dieses Reisen, das sehr viel langsamer ist und sehr viel mehr auf wo man selber bestimmter ist, wie viel man sieht. Oft ist man ja mehr in Reisebussen und im Flieger unterwegs beim Reisen als irgendwie wirklich an den Orten. Und irgendwie finde ich das schon gut, dass man möglichst viel in wenig Zeit sieht und dass man da selber auch ein bisschen dazu beitragen kann, wie viel man sieht.
Ja, sehr schön. Okay, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen Antworten. Es war super spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch vielen Leuten weitergeholfen hast. Hast du jetzt zum Schluss noch vielleicht die ein oder andere Quelle für uns? Gibt es irgendwelche Blogs, irgendwelche Webseiten, Reiseführer, du hast ja gerade eben schon zwei erwähnt gehabt, die du empfehlen würdest für alle die, die sich jetzt von dir anstecken lassen und jetzt auch los wollen?
Also wenn ihr Lust habt, ich habe einen größeren Artikel über meine Highlights über den Jakobsweg geschrieben auf meinem Blog. Da würde ich vielleicht drauf verlinken in den Shownotes, wo ich so ein bisschen von Genf bis nach Santiago so meine Highlights mit ein bisschen kulturellem Hintergrund beschrieben habe. Und da sind so ein paar Lektüren auch mit dabei erwähnt. Vielleicht ist das ein guter Anlaufpunkt, sich durchzuklicken. Ansonsten gibt es wirklich viel über den Jakobsweg. Also da sollte man an Lektüren eigentlich gut was finden können.
Super, das machen wir. Wir verlinken auf deiner Seite in den Shownotes und dann danke ich dir jetzt nochmal sehr für deine Zeit und für deinen Input und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch.
Ich danke dir, vielen lieben Dank.
Bis bald, tschüss.
Bis bald.
So, das war die 54. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf www.offthepath.com/Folge054. Dort findet ihr auch noch einmal den Link zur Angebotsseite von Casper und zum Promocode und natürlich auch nochmal den Link zu Annabels Blog www.annabelroro.com. Nun steht wieder eine sehr, sehr lange Woche an, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und um euch die Zeit etwas zu vertreiben, würde ich euch jetzt gerne in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe einladen. Dort wird jede Podcast-Folge diskutiert. Annabelle ist auch vor Ort, um eure Fragen rund um den Jakobsweg, Fernwanderungen und so weiter zu beantworten. Und morgen könnt ihr dann bereits entscheiden, welche Folge nächste Woche Dienstag erscheinen soll und euch natürlich mit anderen Reisenden austauschen. Seid ihr dabei? Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, wie gesagt unter www.offthepath.com/Folge054. So, und das war's wieder für diese Woche. Hinterlasst gerne eine Bewertung des Podcasts auf iTunes oder auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens. Und ja, empfehlt den Podcast gerne euren Freunden weiter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi!
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.